Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast. Hier ist Frederik und auch heute habe ich wieder einen Gast dabei, mit dem ich 6 Spiele rezensiere. Er bringt 3 mit, ich bringe 3 mit, so wie du das von diesen frisch gezockt Folgen hier kennst. Ja, und die Intensität, in der wir gerade Rezensionsfolgen veröffentlichen, ist hoch. Der Jahrgang neigt sich dem Ende und ich freue mich auch heute wieder auf 6 schöne oder vielleicht auch nicht so schöne Spiele. Das werden wir dann gleich sehen und besprechen. Und welche Spieler das sind und welcher Gast heute mit dabei ist, das erfährst du wie immer, wenn du dranbleibst. Ja, eine altbekannte, wohlvertraute und sehr beliebte Stimme hier im Boardcast, die heute mit mir rezensiert, ist Nico Wagner, seines Zeichens Brettagoge und Mitglied in der Spiel des Jahres Jury. Hallo Nico, schön, dass du wieder da bist.
Hallo, ich find's auch, ich find's schön, dass ich auch wieder da bin. So, ich kann schon gar nicht mehr reden.
Ja, ihr habt eben schon eine Brettagoge-Folge aufgenommen, hast du mir erzählt. Das heißt, ein Rezensionsmarathon heute Vormittag für dich. Umso schöner, dass du dir die wertvolle Zeit heute nimmst.
Zack, zack, zack.
Eins nach dem anderen wird hier rausgeballert. Sehr schön. Komm, dann lass uns gar nicht lange rumreden, sondern ohne Umschweife zum ersten Titel kommen. Und wie das bei uns hier die Tradition gebietet, darf der Gast natürlich den Vortritt haben und das erste Spiel mitbringen.
Ja, ich habe so ein paar Spiele dabei, also 3 machen wir jeweils. Ich habe 2 Spiele dabei, die könnten, glaube ich, für dich auch sehr interessant sein. Und dann habe ich noch eine Kinderversion von dem Spiel dabei. Das finde ich ja manchmal auch ganz nett, obwohl meine Kinder so langsam raus aus dem Alter sind. Aber ich fange erstmal mit einem Spiel an, was nicht die Kinderversion ist. Das könnte aber voll was für dich sein. Du bist ja Improvisationstheaterkünstler auch. Und magst zum Beispiel auch Shakespeare, also du stehst auch auf so Spiele, die einfach nur einen Namen als Titel haben. Carnegie gab es ja auch, das ist jetzt zwar nichts aus dem Theaterbereich.
Carnegie.
Aber es gibt immer mal so Biopic-Spiele. Was meinst du?
Carnegie, wie es bei uns nur noch heißt.
Natürlich, so klingt es zwar wie ein italienisches Nudelgericht.
Richtig, mit Fleisch, genau wie Fernacci.
Aber es gibt ja immer mal wieder so Biopics, würde man bei Filmen sagen, also Spiele, die versuchen, Biografien nachzuspielen. Und wie gesagt, für dich als Theatermensch, Shakespeare hast du ja ganz freudig erzählt, billig auf dem Berlin-Konflohmarkt letztes Jahr geschossen. Jetzt ist ein Spiel rausgekommen für dich. Das wird wahrscheinlich aber Leute jetzt triggern, die immer sagen, oh, die Schachtel ist so leer, die Schachtel ist so leer. Denn es kam jetzt Brecht raus. Und wer sich ein bisschen auskennt mit Theatertheorie, der wird sich schon mal auf ein sehr episches Spiel freuen können. Denn man weiß, Brecht steht für episches Theater. Ja, allerdings steht er ja zum Beispiel auch, und es wird dann viel überraschen, wenn sie die Schachtel erstmal aufmachen, er steht tatsächlich auch für leere Bühnen und wenig Dekoration. Du machst also die Schachtel auf und es ist außer der Anleitung erstmal nichts drin. Also das Spiel sagt wirklich hier, ich gebe dir eine leere Bühne, mach was damit. Und auch total unkonventionell, aber irgendwie sehr interessant fand ich tatsächlich, dass Brecht ja auch versucht hat, immer eine offene Struktur zu haben. Also nicht so szenisch, man kann sich nie drauf verlassen, wie ist die Abfolge. Das haben sie jetzt hier versucht, spielerisch umzusetzen, indem du einen Aktionswürfel mit dabei, nein, nicht Aktionswürfel, das ist falsch, einen Rundenphasenwürfel dabei hast. Das heißt, es kann durchaus sein, dass in der ersten Runde du würfelst ganz normal. Du ziehst Karten, also es ist, du musst dir das alles vorher erstmal selber vorbereiten. Ne? Also wie gesagt, es ist außer der Anleitung nichts drin, aber du musst dir dann zum Beispiel irgendwie so ein paar Karten erstmal basteln. So, und dann steht da vielleicht, ja, jetzt nimmst du Karten auf die Hand, dann kannst du würfeln und es kommt raus, ja, spiele die Karten und dann kommt raus, du würfelst und jetzt gibt's die Punkte dafür in der Runde. Ja, in der nächsten Runde kann es aber wegen diesem offenen szenischen Aufbau sein, dass wir würfeln und wir machen zuerst die Wertung, wir haben aber noch gar keine Karten irgendwie ausgespielt und dann sollen wir die Karten spielen und erst am Schluss ziehen wir die. Also man merkt schon, da ist ein bisschen Chaosfaktor mit drin, da muss man sich tatsächlich erst ein bisschen drauf einstellen. Und um das Ganze auch noch ein bisschen mehr zu verbrechtschen, nimmt das halt viele Mechanismen, ich habe ja gesagt, zum Beispiel auch Karten sind mit drin, aber auch Würfeln und was man so kennt und bleibt aber immer sehr an der Oberfläche, um das einfach, also er hat das damals, ich habe es mir extra nochmal rausgeschrieben, Gestus genannt, also du imitierst diese ganzen Aktionen eigentlich nur und füllst die gar nicht so richtig aus. Ja, ist auf jeden Fall eins dieser Spiele, was so in die Richtung geht, Brettspiele als Kulturgut. Man hat hier wirklich mal versucht, ich habe vorhin den Verlag vergessen, Offene Bühne Spiele, OFS heißt dieser Verlag. OBS, Offene Bühne Spiele hat das jetzt mal versucht, mit Brecht ein episches Spiel rauszubringen, was hauptsächlich das Publikum, also uns als Spielende fordert, dürfte dich als Improvisationstalent ja ziemlich ansprechen, oder?
Ja, und natürlich auch als Kulturschaffender insgesamt fand ich es echt interessanten Ansatz. Bei Brecht geht es ja in erster Linie darum, dass man nicht mitfühlt mit dem Helden sozusagen. Also es geht nicht darum, wie im klassischen Theater sozusagen viele Lehren zu ziehen, indem man nachempfindet, was denn den Helden da beschäftigt oder was uns beim Spielen beschäftigt, sondern es geht um eine kritische Distanz dessen, was wir da tun. Und eine Frage, die wir uns ja beim Rezensieren immer wieder stellen, ist, was macht das Spiel mit uns? Und dann sind aber so Podcasts wie wir und YouTube-Kanäle, die beschäftigen sich ganz viel mit der Mechanik und mit dem Thema eines Spiels. Und wir müssen uns immer wieder daran erinnern, und darauf fokussieren, nicht die Regeln nachzuerzählen, sondern wirklich mal zu gucken, wozu lädt uns das Spiel ein. Ich habe ja letzte Woche auch eine Rezension veröffentlicht zu Cozy Stickerville mit der Jo. Und da haben wir kaum über die Mechanik gesprochen, weil die ja total schnell erklärt war, sondern vor allem darüber, was das Spiel ausgelöst hat und was das Spiel mit uns gemacht hat. Und das ist hier eben wirklich auf die Spitze getrieben. Und das finde ich wirklich fantastisch, weil man erstmal fühlt man sich ein bisschen verarscht und denkt so, hä? Was soll das hier? Shut up and take my money. Aber was kriege ich dafür? Und in der Anleitung ist das aber dann ganz gut erklärt und diese Möglichkeit, sich selber ja auch unter Anleitung dieser Anleitung die Komponenten zusammenzustellen, die Komponenten zusammenzubasteln und dann zu gucken, was passiert währenddessen mit uns, wenn die Mechanik so weit reduziert ist, dass sie manchmal sogar völlig überflüssig ist. Das finde ich ein sehr interessantes Konzept. Ich habe es jetzt mit ein paar Leuten gespielt, die damit gar nichts anfangen konnten, die gesagt haben, hey, das ist ja, da passiert ja gar nichts.
Und ja, Timothy Chalamet zum Beispiel, ne? Bitte? Opernballett, wen interessiert das noch?
Ja, genau. Ja. Aber ich habe dann gesagt, okay, jetzt lass uns mal gucken, was passiert denn gerade mit uns am Tisch? Und dann haben wir jetzt ein Spiel, das uns eben zu coolen Gesprächen einlädt und zwar ohne wie viele andere so Assoziationsspiele zu sein oder Wortratespiele oder sowas, sondern es passiert in uns was, in unserer Gefühlswelt, wenn wir sagen, ja, jetzt ist das doch die falsche Reihenfolge. Dann kommt sofort auf eine Frage, weil ja, was ist denn die richtige Reihenfolge im Spielen und warum ist es denn weniger Spiel, wenn man erst die Punkte wertet und feststellt, jetzt habe ich 0 Punkte, aber ich muss dann halt in der Runde drauf meine Karten ausspielen und da gibt's total interessante Situation. Hast du den Autor eigentlich schon genannt? Ich glaube, den hast du eben auch unterschlagen. Also bei Offene Bühne Spiele, OBS, hast du ja schon gesagt, dass das der Verlag ist. Aber wer hat denn Brecht veröffentlicht? Ist ja auch sicherlich bezeichnend.
Das ist eine gute Frage. Das steht nämlich tatsächlich gar nicht auf der Schachtel. Das ist wieder eins dieser Spiele. Vielleicht wollten sie auch da den Imaginationsraum offen gestalten. Dass man sich das vielleicht selber überlegen kann. Vielleicht gibt es auch gar keinen Autoren. Vielleicht wurde das einfach nur irgendwie so zusammengestöpselt von einem Redaktionsteam oder so. Und ja, das ist auch gar nicht wichtig. Vielleicht nimmt sich der Autor ja einfach gar nicht so selber, sondern wir, das Publikum, habe ich ja vorhin schon gesagt, die Leute, die das Ganze dann rezipieren, die sind eigentlich das Wichtige und werden hier ins Zentrum gerückt.
Ja, ja, ich glaube eben genau deswegen, dass der Verlag sich entschieden hat, entweder den Autor nicht zu nennen oder eben, vielleicht ist es ja eine Redaktionsarbeit, aber zu sagen, eben die Spielenden sind die Autoren und Autorinnen des Spiels, weil man es ja auch immer wieder ein kleines bisschen anders gestaltet, ne? Bis hin zu diesem PDF, die du dann ausdrucken kannst, wo du eigentlich immer wieder neue Aktionskarten dir dann selber basteln kannst. Und ich finde es sensationell, dass du eben mit jeder Spielegruppe eigentlich ein komplett anderes Spiel erlebst auf dieser Basis, weil sich eben auch die Bedürfnisse an, welche Aktionskarten bastel ich mir oder was mache ich jetzt hier damit, sich immer wieder von Runde zu Runde ändern. Und da finde ich, passieren eigentlich die dollsten Dinger innerhalb der Gruppe zwischeneinander.
Ja, total. Du musst halt eine Gruppe haben, haben wir ja schon gesagt, die darauf anspricht, die kreativ genug ist. Also wenn ihr jetzt auch sonst schon kein Top Ten oder sowas spielen wollt, dann ist Brecht wahrscheinlich nichts für euch. Eben halt auch kein Euro-Spiel so in dem Sinne, sondern ihr müsst da schon irgendwie für offen sein. Aber dann kann man echt coole Momente damit erleben, die auch lang in Erinnerung bleiben und irgendwie was mit einem machen. Gerade jetzt, nur weil du es nochmal angesprochen hast, die kritische Distanz zum Beispiel, werde ich heute noch, also weiß ich heute noch, wie dann letztens der Simon eben aufgefordert wurde, aufzustehen und halt von 3 Meter Entfernung weiter zu spielen, damit er diese kritische Distanz dann wahren kann zu dem ganzen Spiel. Ja, coole Ideen auf jeden Fall. Bin ich sehr gespannt drauf, das weiter zu erforschen. Brauche ich noch ein bisschen Courage, aber das klappt ja vielleicht.
Unbedingt, ja. Und das war Brecht. ohne nennenswerten Autoren oder die Spielegruppe als Autorengruppe, Autorinnengruppe von OBS Offene Bühne Spiele. Und ja, ich habe was mitgebracht von den Brands als zweiten Titel. Inka und Markus Brandt haben ja in diesem Jahr ein fantastisches Jubiläum, nämlich 10 Jahre Exit-Reihe. Und da ist jetzt in Nürnberg der Einbruch oder Raub im Casino angekündigt worden. Es gibt aber noch ein zweites Exit, was jetzt im Frühjahr auf den Markt kam und was ich total interessant fand. Und allein den Klappentext, der hat mich sehr begeistert. Das passiert ja nicht oft, weil der Klappentext sind ja so Marketing-Dinger. Und ich musste erstmal so ein bisschen mit meinen, so ein bisschen emotional gucken, weil es gab ja letztes Jahr von Queen Games oder in diesem Jahrgang, im letzten Kalenderjahr von Queen Games, diesen Glückselefanten. Das war ja ein Spiel, was ich hier auch ein bisschen verrissen habe und was mir nicht gefallen hat, weil es eben so ja mit reellen Themen auf eine sehr, wie ich finde, merkwürdige Art und Weise umgeht. Da haben wir hier ausführlich drüber gesprochen. Deswegen war ich bei Exit, das Spiel raus aus der Friendzone, sehr begeistert und erstmal überrascht. Und den Klappentext fand ich spannend von Cosmos. Das schwierigste Escape-Erlebnis aller Zeiten. Ihr dachtet, ihr hättet schon alles erlebt. Verlassene Hütten, versunkene Schätze, geheimnisvolle Labore. Doch nichts davon kommt auch nur annähernd an diese Herausforderung heran. Ihr seid gefangen, nicht in einem Raum, sondern in einer Situation. Der Friendzone. Seit Monaten verbringt ihr Zeit miteinander, schreibt Nachrichten, lacht über dieselben Witze, doch irgendetwas hält euch zurück. Hinweise sind überall, doch sind sie echt oder interpretiert ihr zu viel hinein? Nur wer es schafft, die widersprüchlichen Signale zu deuten, den richtigen Moment zu erkennen und den Mut aufzubringen, kann entkommen. Aber Vorsicht, ein falscher Schritt und ihr seid für immer wie ein Bruder. Und auch bei den Spielinformationen, ne, Spielzeit wie immer bei Exit, 60 bis 90 Minuten oder hier in Klammern steht dann, oder mehrere Jahre emotionaler Vorbereitung, Schwierigkeitsgrad ultimativ, ab 16 Jahren ist es tatsächlich. Und ja, hier geht's wirklich um die Situation, dass das Spiel sagt, der schwierigste Exit-Fall ist raus aus der Friendzone, wenn also ein Teil Interesse hat oder ein Mensch Interesse hat an einem anderen Menschen und dieser andere Mensch dich aber eher so als großer Bruder, große Schwester oder guter Freund, gute Freundin abgespeichert hat. Und darum dreht sich das Spiel und drehen tut sich natürlich auch diese Dekodierscheibe, die wir immer wieder mittendrin haben und die jetzt als Dekodierelemente so Emojis verwendet. Das heißt, man muss eigentlich immer so Emojis in die richtige Reihenfolge bringen. Und wir wollen jetzt nicht alle Rätsel zu sehr spoilern, aber da gibt's natürlich wieder coole Dinge mit dabei. Ne? Also da bin ich immer wieder überrascht, was den Brandt so alles einfällt. Da gibt's dann so verschiedene Situationen und Emotionen und man muss dann aus einer Situation, die man da in so einem Chatprotokoll nachlesen kann, die verschiedenen Gefühlsebenen versuchen herauszulesen. Naja, und wie das halt eben so ist, da ist natürlich eine ganze Menge zwischen den Zeilen. Und das muss man dann in so einem Rätsel mit einer mathematischen Operation mit den verpassten Chancen multiplizieren und so. Und dann kommt halt eben so ein Code raus, der einen Zahlencode hat. Und dieser Zahlencode führt dann auf so eine Emoji-Kombination. Also das finde ich wirklich insgesamt echt spannend. Und ja, gibt ja so ein, zwei Elemente, die dann so noch ein Marketing-Gag sind, zu denen komme ich später, aber ich weiß, du hast ja genau wie ich zwischendurch immer mal wieder ein kleines bisschen gefremdelt mit der Exit-Reihe, die ja so Höhen und Tiefen hatte. Für mich war damals dieser Venedig-Fall wieder so ein Zurückkommen zur Exit-Reihe und auch die Catan-Exit-Box, die hat mir sehr gut gefallen. Wie hat dir denn jetzt Exit raus aus der Friendzone gefallen, Nico?
Es ist zumindest ein Spiel, was für viele Leute, glaube ich, schon einen Anknüpfungspunkt bietet. Das ist ja schon immer eine große Leistung, wenn alle sich irgendwie identifizieren können mit dem, was da passiert. Und ich glaube, da kann jetzt keiner irgendwie von sich weisen, dass man das nicht in irgendeiner Art und Weise kennt oder zumindest mal bei anderen Leuten mitbekommen hat, was da so passiert. Und dementsprechend ist das eine gelungene Umsetzung, finde ich, die es wirklich schafft, dieses Gefühl mit raus aus der Friendly Zone gut umzusetzen. Das schafft nicht jedes Spiel. Und es ist sogar, ich würde es fast sogar eine Simulation nennen, oder? Das wird ja immer mal gern gesagt, es ist ein Spiel, es ist eine Simulation. Wir sind ja schon irgendwie hart dran an der Simulation, hätte ich tatsächlich gesagt.
Ja, also es rekurriert zumindest auf das, was man oft oder was möglicherweise Menschen, also ich zumindest habe es oft erlebt, sowas in meinem Leben, entweder auf der einen oder auf der anderen Seite stehend. Ich Also eine reine Simulation würde ich nicht sagen, aber es ist doch also enger als jeder andere Exit-Teil verbunden mit der eigenen Erlebniswelt und den eigenen Gefühlen, die wir so haben. Und da kommen wir wahrscheinlich, vielleicht meinst du das, zu einem, ja, ich weiß nicht, ob es ein Marketing-Gag ist oder ob es nicht genau das ist, was das Spiel eben perfekt macht, nämlich, dass sie gesagt haben, es gibt mehrere Enden dieses Exits. Normalerweise hast du ja so einen sehr klassischen, keine Ahnung, bist du irgendwo reingekommen oder rausgekommen oder hast irgendwie ein ultimatives Rätsel gelöst. Und hier ist es so, dass es verschiedene Enden gibt. Und es gibt in der kompletten Auflage, und keiner weiß ja so genau, wie groß die ist, in der kompletten Auflage dieser Exit-Reihe im deutschsprachigen Raum zwei Boxen, die auf das Ergebnis hindeuten, die beiden, wer auch immer es ist, finden sich. Und da hat der Kosmos Verlag eben jetzt, wie ich finde, was total Cooles gemacht. Inka und Markus Brandt sind ja regelmäßig auch bei der Board Game Cruise dabei, bei dem Hunter, der dann immer mit so einem Fährschiff über den Ozean schippert. Und da sind Inka und Markus auch regelmäßig dabei. Und der Kosmos Verlag lädt also jetzt die beiden, die diese Exit-Box haben mit der Friend, also die sozusagen aus der Friendzone rausgekommen sind final und sagen, ja, ihr habt euch ineinander verliebt, lädt diese beiden Menschen, denen diese Box gehört, jetzt zur Board Game Cruise ein in getrennten Kabinen. Also man muss ja nicht wirklich dann zueinander finden, das kann man ja dann sehen, wie man möchte. Aber lädt die beiden ein zu einer Board Game Cruise zu einigen Tagen mit dem Hunter und mit Inka und Markus Brandt. Und das ist dann für mich wieder so ein bisschen wie mit dem Herzblatt-Hubschrauber über den Harz. Ne? Du hast es, ihr habt das in der letzten Folge auch gehabt, Brezelbacken in der Bäckerei. Und das finde ich aber vom Kosmos Verlag dann wirklich einen coolen Marketing-Gag zu sagen, hey, holt euch das Spiel und zwei BesitzerInnen dieser Box werden am Ende des Tages zueinander finden. Und die anderen haben aber auch wieder verschiedene Enden dieses Spiels. Also es ist jetzt nicht so, dass alle anderen dann komplett scheitern, aber es gibt dann so unterschiedliche Grade von, wir probieren es mal miteinander oder es ist nicht der richtige Moment oder du hast deine Chance verpasst. Du hast deine Lebensentscheidung so und so getroffen. Also ja, ich habe nicht die Box erwischt, in der ich jetzt mit dem Herzblatt-Hubschrauber auf die Boardgame Cruise darf. Aber ja, es gibt so verschiedene Enden und in meinem war das Ende, ich habe mich sehr bemüht, aber ich habe den Mut gefunden, aber sie nicht. Das war ganz süß.
Ist aber auch interessant, dass das eins dieser Spiele ist, wo man eigentlich nicht alle Enden irgendwie mal erleben will, oder? Ist doch ganz oft so, wenn es so multiple Enden gibt, dann denkst du dir, ich hätte irgendwie schon ganz gern gewusst und dann lugst du vielleicht mal in dem Abenteuerbuch oder was so mit dabei ist, dass du halt mal guckst, okay, wenn ich mich jetzt so entschieden hätte, wie wäre es eigentlich ausgegangen? Also wenn ich den in Anführungsstrichen richtigen Ausgang sozusagen finde und ich lande in der Beziehung, habe ich jetzt noch keine Runde erlebt, die dann gesagt hat, lass mich doch mal gucken, was ansonsten passiert wäre. Ist eigentlich ganz spannend, dass das einem das so ein bisschen abtrainiert mal, nicht dann ja schummeln zu wollen und zu gucken, was wäre eigentlich die andere Entscheidungsrichtung gewesen. Finde ich auch eine spannende Erkenntnis über einen selber.
Und es sind ein paar schöne Easter Eggs drin. Inka und Markus Brandt haben ja schon häufiger ihre Kennenlerngeschichte erzählt in verschiedenen Medien, dass sie sich eben auf der Hochzeit von einem gemeinsamen Freund kennengelernt haben und dann nebeneinander am Tisch saßen und dann über eine gemeinsame Leidenschaft zu Brettspielen gefunden haben. Also das ist thematisiert. Dann gehen die beiden ja auch sehr gerne in Exit Rooms und da ist Markus oft der bisschen furchtsamere und Inka die etwas mutigere. Also auch da gibt es...
Wir sagen ruhig Schisshase. Ich glaube, man kann ruhig sagen, Markus ist der Schisshase.
Ja, das könnte man wahrscheinlich sagen. So, und auch das ist thematisiert in so einem Horrorrätsel, was ich irgendwie total cool finde, muss man dann eben so Mutsternchen sammeln und je nachdem, wie viel Mutsternchen man hat, bekommt man dann eben für das nächste Rätsel eine Variante. Und auch das finde ich cool. Üblicherweise werden ja bei so einem Exit-Fall alle Elemente verwendet. Also man entdeckt eigentlich alle Karten, man kann alle diese seltsamen Teile verwenden. Aber hier gibt es so einen mini-mini-kleinen, ich will gar nicht sagen Legacy-Mechanismus, aber so einen Mechanismus, dass du eben sagst, okay, es gibt hier mehrere Umschläge. Umschlag 1 kannst du jetzt zerreißen und Umschlag 2 ist jetzt der, mit dem du weiterarbeitest. Also auch da haben sie sich zum Jubiläum, wie ich finde, was echt Cooles einfallen lassen. Das finde ich schon wirklich ein sehr starkes Exit. Ja, ja, das würde ich sagen, war von Inka und Markus Brandt im Kosmos Verlag erschienen. Exit, das Spiel, raus aus der Friendzone.
Ja, interessant ist, du jetzt gerade mit dem Glückselefant ja nochmal eher so ein Ratgeberprodukt, würde ich jetzt vielleicht fast schon sagen, angesprochen hast. Denn mein nächster Titel, der kommt auch aus einem Verlag, der hat auch schon öfter mal so Bücher, Notizblöcke gemacht, aber auch ganz viele so Quizze und so. Der ist also dem wie soll ich sagen, dem Buch Einzelhandel nicht so fremd tatsächlich. Und die haben sich jetzt gedacht, ey, wir nehmen mal eins unserer Spiele des letzten Jahres und machen da draus wie so eine Art Lebensberatungslinie, die man dann durchziehen kann. Und du hast auch schon sogar, ich glaube, mit Olli Clemens und so in deinem Podcast oder bei, was bei Better Late Than Never, habt ihr das mal nachgespielt, wovon ich jetzt rede nämlich. Und zwar, ihr habt ja schon Podcast The Game gespielt.
Ja.
Und da hat sich Moses gedacht, ey, weißt du was? Irgendwie ziemlich spielfreie Spiele, die einfach jemandem sagen, was er gerade zu tun hat. Das ist doch eine super Idee für eine Reihe. Und jetzt gibt's quasi alles Mögliche. Also du kannst jetzt tanken, The Game holen. Du kannst Unkraut jäten, The Game. Nase bohren, The Game. Und deswegen fand ich das jetzt so schön. Ich habe mir jetzt hier mal rausgeschrieben, die Kinderversion, die sie rausgebracht haben. Zimmer aufräumen, The Game. Ey, ich habe noch nie erlebt, dass du so einfach Kinder zum Zimmer aufräumen bringst. Also bei Podcast The Game ging es ja drum, ihr sitzt zusammen am Tisch und seid einfach nicht in der Lage, euch alleine zu einem Thema zu unterhalten. Also kriegt ihr vereinfacht gesagt ein Thema und sollt dann darüber sprechen. Ja, hier ist es jetzt so, das Kind steht halt in diesem vollen Raum und sagt, ach Gott, wo soll ich überhaupt anfangen? Was soll ich aufräumen? Dann zieht es eine Karte und dann steht da halt zum Beispiel einfach drauf, deine Lieblingskuscheltiere. Und dann weiß es halt vielleicht noch durch dieses, es gibt ja noch so ein Rondell, um das du da rumläufst, da steht es die Figur vielleicht eben gerade auf Schrank. Ja, und dann kriegt das Kind gesagt, deine Lieblingstiere bitte jetzt in den Schrank räumen. So, dann macht es das Kind, dann nimmt es die nächste Karte und ich muss da überhaupt nichts machen. Ich glaube, es macht auch überhaupt gar keinen Spaß, aber das sollte auch Podcast The Game ja schon gar nicht machen. Es sollte ja einfach nur Menschen, die nicht in der Lage sind, selber normale menschliche Fähigkeiten irgendwie auszuführen, denen sollte das ja helfen und sie an die Hand nehmen. Und ich finde, das machen sie mit dieser Reihe sowieso super. Und Zimmer aufräumende Game finde ich halt jetzt eben so klasse, weil dann kann ich den Kindern vorgaukeln, hier, ihr habt ein Kinderspiel, ihr könnt was machen. Ich muss mich mit den Schratzen, sagt man bei mir daheim in München, aber nicht weiter beschäftigen. Ich habe mal kurz 30 Minuten Pause. Ey, dafür liebe ich Kosmos und ich vermute, es sind irgendwie Künstlernamen, aber die Autoren sind Captain Obvious und Prince Boring. Die stehen zumindest dick und fett obendrauf. Ja, vielen Dank für dieses, sagen wir mal eher Lifestyle-Produkt, ein Lifehack, das mir hilft, meine Kinder zu beschäftigen und gleichzeitig auch noch bei einer absoluten Durchschnittshandlung dann das Zimmer irgendwie aufzuräumen. Ja, Kinderzimmer aufräumen, The Game. Hast du das überhaupt gespielt oder kennst du nur Naseborn The Game und Tanken The Game?
Nee, Naseborn The Game habe ich auch nicht gespielt, das war mir wirklich zu eklig. Also ich bin manchmal überrascht, was da alles rauskommt. Zimmer aufräumen, The Game kam jetzt natürlich auch als Rezensionsexemplar. Jetzt ist es bei uns meistens ordentlich. Ich habe es einfach mal zu einer befreundeten Familie mitgenommen und habe es dann mit denen mal gespielt. Und das ist tatsächlich ja ganz cool, weil die Kinder durch dieses Gamification-Element, nenne ich es mal, tatsächlich ja motiviert sind, etwas zu machen. Und wir hatten dann so eine Karte, Lieblingsschublade aufräumen. Und dann hatten wir aber den Nachteil, wir wollten eigentlich gerade, dann hatten wir gedacht, komm, da beschäftigen wir die Kleine mal so ein bisschen und dann haben wir Ruhe. Und dann sagte, nee, komm, das spielen wir zusammen und brachte dann eben ihre Schublade aus ihrem kleinen Schreibtisch und kippte die einmal so auf den Tisch aus. Und dann mussten wir halt alle zusammen Zeug sortieren, Kugelschreiber und Haargummis und kleine Münzen und Büroklammern und was weiß ich nicht was, Aufkleber und Glow-in-the-Dark-Sticker und was weiß ich. Und das war irgendwie so ein kleines bisschen lästig. Und dann sagte sie, das hat Spaß gemacht und brachte noch eine zweite Schublade. Und dann haben wir wieder als Erwachsene zu viert irgendwie diese Schublade sortiert. Und da habe ich mich gefragt, ob das wirklich so funktioniert, dass die Kinder sich dann damit alleine beschäftigen oder ob man dann doch helfen kann. Ich meine, im Ergebnis hatte sie zwei aufgeräumte Schubladen, aber eigentlich naja. Ich wollte eigentlich meine Freunde nicht besuchen, um jetzt den ganzen Nachmittag mit den Kindern oder mit der Tochter in dem Fall das Kinderzimmer aufzuräumen. Deswegen habe ich das Spiel relativ schnell wieder weggepackt und sagte, okay, jetzt haben wir das mal kennengelernt. Ich lasse euch das mal da, vielleicht hilft es ja für die Zukunft. Tanken The Game fand ich aber tatsächlich ganz cool, weil da sind ja so so Aktionen drin, die man machen kann oder so Aufgaben, die man machen kann. Und beim Tanken wird ja wahnsinnig viel Geld verplempert auf Seite der VerbraucherInnen und viel Geld verdient auf Seite der Mineralölkonzerne, indem Leute versuchen, immer mit der Zapfpistole so auf den nächsten vollen Euro aufzurunden. Ja. Und da gibt's eben dann so Karten drin mit so kleinen Stickern. Immer wenn du das geschafft hast, auf den nächsten vollen Betrag aufzurunden, dann kannst du eben so einen kleinen Aufkleber da draufkleben oder dir irgendwie das markieren mit einem Stift oder wie auch immer. Und erst wenn du das dann 5-mal geschafft hast, also bei 5 Tankvorgängen auf den vollen Euro aufgerundet hast, dann kannst du eben mit der nächsten Karte weitermachen. Und die heißt dann eben, kaufe mindestens 5 verschiedene Süßigkeiten zu einem vollen Eurobetrag. Also dass sozusagen die Summe dann ein voller Eurobetrag gibt. Also da treiben die das schon auf die Spitze. Und ich finde es ja immer schön, wenn so Spiele dann auch einen Weg in den Alltag finden. Das ist jetzt natürlich nichts, wofür man sich irgendwie großartig trifft. Aber klar, wenn ich mal mit Freunden unterwegs bin und dann sind wir zu zweit an der Zapfsäule, gibt es auch diese Duellvariante. Das ist auch ganz lustig. Da steht dann, stellt euch voreinander gegenüber an die Zapfsäule. Jeder schnappt sich seine eigene Zapfpistole. Ihr zeigt einmal auf das Gegenüber und dann geht es darum, wer tankt A schneller und B, wer schafft es, den Eurobetrag als Erster aufzurunden oder ist näher dran. Und durch solche kleinen Duelle kannst du natürlich auch im Alltag eine ganze Menge Spaß haben. Also fand das schon witzig und war ein bisschen überrascht über diese Reihe, weil Podcast The Game, das war ja schon wirklich unterirdisch, einfach Gesprächsanlässe schaffen. Jetzt haben sie es wenigstens geschafft, ein spielerisches Element in den Alltag zu bekommen. Das hat mir dann schon ein bisschen mehr getaugt.
Und ich meine, wer sind wir dazu gatekeepen, ne? Nur weil wir jetzt als Vielspielende sagen, ja, das ist jetzt irgendwie ein bisschen banal oder irrelevant für mich oder so. Wenn das Leuten hilft, du hast ja schon gesagt, Gamification, ihr Leben irgendwie in den Griff zu kriegen, wie gesagt, die absolut banalsten Alltagssituationen einfach durch Karten angeleitet, dann irgendwie durchzuspielen, ist doch super. Dann können die da vielleicht einfach wenigstens ein bisschen von profitieren. Jetzt würde mich nur mal interessieren, abschließend vielleicht zu dem Titel, weil es ja eben ein Lebenshilfeprodukt ist, eher so für mich gefühlt. In welcher Situation bräuchtest du denn Lebenshilfe? Also wie sollen sie denn für dich die Reihe weitersetzen? Was The Game hättest du denn gern als nächstes?
Nervige Büroarbeiten, The Game. Also bei der Steuererklärung zum Beispiel würde ich mich total freuen, wenn ich so meine Buchhaltung oder meine Belege sortiere oder Ablage aufräumen, The Game im Büro, ne? Also solche Bürothemen fände ich da tatsächlich total cool. Was ist es bei dir? Klausuren korrigieren, The Game.
Ja, stimmt, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Das wäre natürlich das absolute Highlight. Nee, was mich immer nervt, ist, wenn du selber Hackbraten oder Frikadellen machst und den Brät dann so durchknetest, dann bleibt ja immer so in den Ritzen von den Fingernägeln immer noch so ein bisschen Hackfleisch hängen und das kriege ich dann immer ganz schwer raus. Dementsprechend wäre für mich irgendwie sowas wie Burger Smashing the Game oder Patty Making the Game oder irgendwie sowas, dass ich endlich mal Frikadellen machen kann, ohne noch 2 Tage später irgendwie Hackfleisch Fleischreste in irgendwelchen Fingerfugen zu finden. Da würde ich mich sehr drüber freuen.
Wobei, da gibt es ein Spiel in der Drogerie, das heißt einfach Waschbürste.
Das ganz mal. Ja. Naja, gut, okay. Das kann natürlich sein, da muss ich da nochmal gucken. Ja. So war das auf jeden Fall. Kinderzimmer aufräumen, The Game von Captain Obvious und Prince Boring, erschienen bei Moses.
Ja, warte mal ganz kurz bitte, Moment.
Kann ja, jetzt musst du es schneiden. Nicht, dass du es dann vergisst. Arschloch, Ficker, Hurensohn.
Das sollte ich vielleicht mit reinmachen. Prince Boring, das vielleicht können wir noch ergänzen. Das ist Robin C. Pringe oder Robin C. Pringe, so heißt der Autor. Das ist sozusagen dann ein Anagramm von Prince Boring. Nur der hat ja schon das eine oder andere Spiel auch gemacht, insofern bekannt. Und ich glaube, man kennt ihn auch von diesen Chaos-Karten. Kennst du die Chaos-Karten?
Die gibt's. Ich kenne nur aus meiner Jugend noch die Chaos-Tage in Hannover immer, aber das war was anderes.
Das war was anderes. Nee, es gibt so Chaos-Karten für verschiedene Anlässe. Ein Freund von mir hatte die mal an Weihnachten gekauft und da kriegt jeder zu Beginn des Abends irgendwie so 1 oder 2 Karten ausgeteilt und dann muss man im Laufe des Abends immer so Aufgaben erfüllen und man vergisst dann im Laufe des Abends aber, dass es diese Karten gab oder man hat so komische Situationen, wo man dann im Laufe des Abends denkt, so huch, wo kommt das jetzt her? Und ich erinnere mich, ich hab mit denen mal Weihnachten gefeiert und als dann der Vater anfing mit seinem Raclette-Käse die Weihnachtsgeschichte nachzuerzählen, indem er da so eine Krippe aus Raclette-Käsescheiben baute und die Gürkchen ins Nest legte und dann die Weihnachtsgeschichte erzählte, das war schon wirklich sehr lustig. Also wer da Interesse hat an sowas, auch die Chaos-Karten gehen in diese Richtung und das ist, glaube ich, auch von Robin C. Pringe. Insofern, ein schönes und sehr lustiges Produkt. Ja, ich komme jetzt wieder mit einem etwas opulenteren Titel um die Ecke, den wir gespielt haben. Zudem wäre, also ich bin auch noch nicht ganz durch, muss ich sagen, aber ich wollte unbedingt drüber sprechen, weil für mich ist das ein echtes Highlight. Ich bin ja gar nicht so ein riesen intimer Kenner dieser Avatar-Reihe. Ich habe da, wann war das, vor 20 Jahren oder 15 Jahren oder so, Avatar Aufbruch nach Pandora mal gesehen. Ich weiß gar nicht, wann der rauskam, 2009 vielleicht oder sowas müsste das gewesen sein. Und da gab es ja noch gar nicht so wahnsinnig viele Lizenzprodukte als Spiele tatsächlich. Und jetzt ist ja der dritte Teil Avatar Fire and Ash in die Kinos gekommen vor kurzem. Und jetzt haben sie sich gedacht, ach Mensch, wir könnten doch aus Avatar auch endlich mal wieder ein schönes Lizenzspiel machen. Und da hat Fantasy Flight Games zugeschlagen. Die sind ja sowieso sehr bekannt, was große Lizenzen angeht. Die haben auch Star Wars Rebellion und Star Wars Titel und was weiß ich, Arkham Horror und solche Sachen. Und jetzt haben sie sich Avatar Aufbruch nach Pandora, das epische Legacy-Erlebnis geschnappt. Und das finde ich wirklich grandios. Pandora ruft und wir müssen über mehrere Kapitel hinweg, also die Besiedlung, den Konflikt und das Schicksal dieses Planeten steuern und natürlich Entscheidungen treffen, die unsere Geschichte verändern und natürlich die Welt von Pandora auch prägen. Und letztendlich muss man immer die Entscheidung treffen, auf welche Seite schlagen wir uns? Wollen wir im Einklang mit der Natur leben oder wollen wir sie ausbeuten? Und ja, das ist echt fantastisch, weil das gibt's in einer, ja, in einer Retail-Variante und in einer Deluxe-Variante. Ich habe nicht so richtig verstanden, warum es die Deluxe-Variante braucht, weil es ist ein Legacy-Spiel. Ich habe aber dann tatsächlich die Retail-Variante, hatten sie mir als Rezensionsexemplar zugesagt bei Asmodee. Ich habe gesagt, komm, ich nehme die Deluxe-Variante und zahle dann halt noch ein bisschen was drauf. Und da waren nämlich coole Sachen dabei. Da gab es dann eben das 3D-Spielbrett, also eben nicht nur ein 2D-Spielbrett, sondern ein 3D-Spielbrett mit mehreren Ebenen, inklusive so einem Aufbau mit schwebenden Bergen. Der Awa, dieser Lebensbaum, der war da mit LED beleuchtet, das sah auch total cool aus. Natürlich 150 Miniaturen, inklusive so fliegender Kreaturen mit so transparenten Standees, das haben sie auch bei Herr der Ringe jetzt ja umgesetzt. Dann gibt's echte Samenkapseln für Verbindung zur Natur. Also kannst du so ein kleines Kressetöpfchen dann anpflanzen und nebendran stellen. Ein fettes Storybuch, Stoffbeutel, 15 Geheimboxen, die versiegelt sind, geprägte Metallmünzen und so. Also wirklich grandios. Und ja, das Spiel hat eben verschiedene Phasen. Es gibt einmal diesen Naturmodus. In dem Naturmodus bist du vor Ort auf dem Planeten und bist sozusagen mit deinem Avatar dort unterwegs. Und dann sagen sie auch, um sich daran zu erinnern, sollte man immer barfuß spielen. Das heißt, dann sitzen immer alle da am Tisch und ziehen ihre Socken aus und können dann die Verbindung zu Awa, zu diesem Lebensbaum, noch ein bisschen besser spüren. Dann gibt es eine Synchronisationsphase, da schließen alle gleichzeitig die Augen und dann dürfen Einzelne entscheiden, wer macht die Augen wieder auf und wer lässt sie geschlossen? Wer die Augen wieder aufmacht, der bleibt auf dem Planeten, bekommt dann so Naturboni ausgeschüttet. Wer die Augen zu hat, schläft, ist dann in dieser Kapsel auf dem Raumschiff, bekommt dann andere Boni. Aber dann bist du in der nächsten Phase eben, arbeitest du ein Stück weit gegeneinander. Also total interessant. Und es gibt einen Soundtrack mit einem QR-Code dazu, mit Waldgeräusche, Flöten. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr schick gemacht. Das Spiel arbeitet hart gegen dich, also es ist wirklich schwierig. Jeder Charakter hat eine Bindung zu Pandora und die Aktionen sind eben stärker, wenn wir im Einklang handeln und wenn andere eben die Augen geschlossen haben, dann handeln sie nicht im Einklang und dann haben wir eben Nachteile, aber diejenigen, die dann auf dem Planeten bleiben und auf dem oder in dem Raumschiff sind, die haben dann eben unterschiedliche Vorteile, aber dann eben keine, die zusammengehören. Und wir müssen natürlich immer wieder moralische Entscheidungen treffen. Müssen wir jetzt hier irgendwas roden, um Ressourcen zu bekommen oder eben nicht? Wir haben das Übliche, was wir bei Legacy-Spielen haben. Müssen wir natürlich immer wieder auch mal Elemente vernichten. Und dann gibt es, und das kann man vielleicht schon spoilern, weil das relativ schnell passiert und auch unausweichlich ist, nach Kapitel 3 gibt es dann so eine Karte. Ihr zerstört jetzt bitte alle eure eigenen Ressourcenkarten. Ihr habt genug Schaden angerichtet. Und das Spiel verurteilt mich dann sozusagen dafür, dass ich es gespielt habe. Also da passieren echt eine Menge cooler Dinge. Bevor wir da jetzt zu tief reinsteigen, interessiert mich, du bist ja auch durchaus einem guten Legacy-Spiel nicht abgeneigt, wenn es familientauglich ist. Wie war das denn bei Avatar Aufbruch nach Pandora?
Ja, also du hast ja viele wichtige Elemente jetzt schon angesprochen. Ich finde tatsächlich, das kann man jetzt so oder so sehen, weiß ich jetzt nicht genau, für ein Lizenzprodukt wahrscheinlich gut. Sie haben es sehr genau umgesetzt. Für ein spielerisches Produkt weiß ich nicht so genau. Ich finde nämlich tatsächlich, dass sich die unterschiedlichen Kapitel irgendwie sehr repetitiv anfühlen. Also ich habe irgendwie den Eindruck, ja, da hatten sie nicht so viele Ideen und sie nehmen jetzt irgendwie zum zweiten, dritten Mal genau den gleichen Erzählstrang, der jetzt vielleicht aber einfach statt im Himmel am Wasser dann irgendwie umgesetzt wird oder so. Ich meine, prinzipiell war ja Avatar sowieso schon eine geklaute Story. Also sie hätten auch gerne mal ein Pocahontas Legacy-Spiel draus machen können. Aber da hatten sie halt wahrscheinlich die Lizenz nicht dafür. Interessant wäre für mich jetzt eigentlich mal zu wissen, also identifizierst du dich mehr mit den Charakteren im Spiel oder mehr mit denen quasi, die ja eigentlich mit den Leuten, die Avatare bedienen? Also bist du gern ein im Rollstuhl sitzender Sam Worthington, heißt er, glaube ich, der Schauspieler, ich weiß es gerade nicht.
Ja, genau, Jake Scully heißt die Rolle, ne?
So, genau. Oder bist du eigentlich lieber so ein Arschloch, der dann gern den Militärblauen da spielen würde? Oder bist du lieber die Forscherin, die Sigourney Weaver spielt? Möchtest du vielleicht mal wieder in die Rolle eines Teenagers schlüpfen oder so? Da hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass das irgendwie ein bisschen mehr noch durchkommt. Also dieses Gefühl von, ich zoome mich in einen Avatar irgendwie rein. Aber natürlich, als Lizenzprodukt funktioniert das super, finde ich tatsächlich. Ja. Ich bin aber irgendwie nicht so gehuckt gewesen, aber ich bin auch ehrlich gesagt im Kino beim sowohl dem zweiten als auch dem dritten eingeschlafen.
Ja, ich bin jetzt auch nicht ein Riesenfan der Reihe. Ich habe auch den zweiten und dritten Film tatsächlich nicht gesehen, weil ich fand den ersten schon, ja, so eine generische Story irgendwie, ne, die Leute kommen.
Ja, das war beim zweiten und beim dritten aber ganz anders.
Glaube ich. Not. Das wird bestimmt komplett neu gewesen sein. Also sie haben es natürlich versucht abzubilden, aber ich hätte mir da auch ein bisschen mehr Differenzierung gewünscht. Also klar, dieser Jake Sully, der im Rollstuhl sitzt eben, der hat natürlich Bewegungsmalus, wenn er sich am Raumschiff bewegt und dann nicht mehr, wenn er dann auf dem Planeten ist und die Navi trifft, wenn er dann auf Pandora ist. Die Dr. Grace Augustin, das ist die Sigourney Weaver, eben diese Forscherin, die hat natürlich dann Forschungspunkte, das heißt beim Einsammeln von Ressourcen kann die mit denen wieder besser umgehen und daraus andere Ressourcen wieder kreieren, das finde ich ganz gut, dann hast du natürlich so einen kleinen Ressourcenvorteil. Und natürlich gibt es auch den Militär, der kämpft, aber der natürlich dann irgendwann sich gegen alle stellt. Und da gibt es eben dieses Momentum auch in dem Spiel, wo du sagst, okay, ich stelle mich jetzt hier gegen alle und jetzt plötzlich spielen einige gegen das Spiel, aber auch nochmal gegen den Mitspieler. Das ist völlig klar, dass sich das so entwickelt. Zumindest wenn man den Film kennt, ist das eben auch keine Überraschung. Da kann man sich auch nicht anders entscheiden. Und ja, was ich aber spannend finde, ist, die Person hat tatsächlich die Möglichkeit, auch das Spiel zu gewinnen. Die ist dann halt maximal destruktiv, will die Spielenden ausschalten, will dann das Spiel nach und nach oder das Spielbrett und die Komponenten nach und nach zerstören. Und in unserer Partie ist das dann passiert. Ich meine, das sind 12 Kapitel insgesamt. Dass nach Kapitel 8 die eine Figur, also nämlich Dr. Grace Augustin, eben wie im Film dann gestorben ist. Ja, dann haben wir zu dritt ein Legacy-Spiel begonnen und die eine Person ist dann halt gestorben in dem Spiel und konnte dann halt nicht mehr mitspielen, hat dann die letzten 4 Kapitel halt, entweder hätte sie zugucken können oder hat sich dann entschieden, eben nicht mehr dabei zu sein beim Spieleabend. Und das fand ich schon ziemlich radikal. Wobei man sagen, Player Elimination ist irgendwie doof, wenn man da mal 20 Minuten zugucken muss. Aber in einem Legacy-Spiel dann die letzten 4 Kapitel ausgeschaltet zu sein, ist natürlich konsequent, aber auch in dem Fall konsequent scheiße, weil wir halt die Spieleabende anders konzipiert haben. So, und das fand ich, das fand ich so ein Element, das mir nicht so gut gefallen hat. Was ich wieder cool fand, war, wenn du dich dann eben den Navi anschließt, dann haben sie in dem Spiel eben auch so Masken dazugelegt und so ein bisschen Schminke, Make-up, dass du dann zumindest so ein bisschen auch da nochmal reingehen kannst. Also da waren schon Elemente drin, die ich wirklich, wirklich cool und auch ungewöhnlich fand. Und ja, es war auf jeden Fall ein Spiel, was mich sehr gereizt hat.
Ich habe mich witzigerweise gleich sofort erinnert gefühlt an einen Videoclip, den ich immer mal wieder gerne angucke, weil ich liebe einfach Ben Stiller. Der hat damals für die Oscars für Make-up, weiß nicht, 2009 oder wann, sich als Avatar quasi mal blau angeschmiert. Da muss ich gleich dran denken, als ich dieses ganze Material zum Verkleiden gesehen habe. Also wer einen lustigen Videoclip sehen will, der soll mal Ben Stiller Oscars Make-up Avatar bei YouTube eingeben. Sehr, sehr witzig. Ja, ich bin halt einfach noch nicht komplett durch damit, deswegen kann ich kein finales Urteil bilden. Ich bin so mittelmäßig begeistert. Es könnte aber auch einfach dran liegen, dass ich das Franchise nicht so mag. Keine Ahnung.
Ich fand, also ich habe auch hier den Klappentext mal mitgebracht und finde, da sind wirklich ein paar Sachen drin, die man wirklich wiederfindet. Ne? Also Klappentext ist, Pandora ist mehr als ein Ort, es ist ein lebendiges System, ein Netz aus Energie, Erinnerungen und Entscheidungen. In Avatar Aufbruch nach Pandora begebt ihr euch auf eine epische Reise durch eine fremde Welt voller Wunder und Gefahren. Als Teil eines Expeditionsteams steht ihr zwischen zwei Welten, der technologischen Überlegenheit der Menschen und der tiefen Verbundenheit der Navi mit ihrer Umwelt. Erkundet unbekannte Regionen, begegnet faszinierenden Kreaturen und trefft Entscheidungen, die weitreichende Konsequenzen haben. Jede Partie verändert das Spiel, jede Entscheidung schreibt eure Geschichte weiter. Doch Pandora vergisst nicht, was ihr zerstört, bleibt zerstört. Was ihr schützt, wird wachsen. Und irgendwann wird der Planet entscheiden, ob ihr bleiben dürft. Und da finde ich zum Beispiel diese Repräsentation auf diesem Ökosystem-Tableau total stark. Also, dass eben Pflanzen, Tiere, Regionen miteinander verbunden sind. Und sobald man eben eine Ressource daraus entfernt, verändert man dieses komplette System. Und dann musst du neue Bewegungsmöglichkeiten finden, musst deine Aktionen eben anders planen. Das heißt, du stehst irgendwo, hast einen Plan gehabt, jemand nimmt eine Ressource raus, plötzlich verändert sich durch dieses Ökosystem-Tableau der komplette Spielplan. Du musst eben so Plättchen drehen oder manchmal so Hindernisse aufbauen. Und das finde ich schon interessant, weil dann natürlich in der knappen Zeit deine ganzen Bewegungen dir neu anschauen musst. Du hast diese Charakterentwicklungsfähigkeit, diese Mutationen, mehr Technik, heißt stärkere Ausrüstung oder mehr Natur, dann spirituelle Fähigkeiten. Das finde ich stark. Das Spielfeld wächst, wenn du neue Elemente entdeckst. Du hast eben diese Fraktionsvertrauen, heißt das, ne? Hast einmal diese Menschenskala und diese Navi-Skala. Und wenn du bei einer dieser Skalen steigst, sinkst du bei der anderen. Das heißt, auch da hast du ja immer eine maximale Punktzahl von 10. Und je weiter du dich für eine Seite entscheidest, desto unbeliebter sozusagen bist du auf der anderen. Das finde ich schon wirklich stark. Und also ich fand da wirklich, waren wirklich viele, viele coole Elemente drin. Und ja, deswegen mit Abstrichen eben, dass wir dann zu zweit das Ganze beendet haben, fand ich das schon cool, zumal du auch im Laufe des Spiels ja immer so Karten sammelst, die deine Entscheidungen dann nochmal zusammenfassen und reflektieren. Und am Ende legst du die alle nebeneinander und kriegst dann so ein großes Finale. Fand ich beeindruckend, es hat mich gleichzeitig unterhalten, aber auch moralisch irgendwie gefordert. Und insofern war ich tatsächlich ein bisschen begeisterter als du von diesem Spiel.
Ja, dann komme ich schon zu meinem letzten Spiel heute. Das ist rausgekommen, also es ist so, einer dieser Verlage kennt ihr bestimmt, so wie NSV, CMYK, Simon oder so, die so Abkürzungen, so Akronyme sind und keiner weiß, für was die stehen. Deswegen werde ich jetzt einmal kurz den Verlag ausbuchstabieren. Also es ist erschienen bei No Sense During a Play und das Ganze, ich weiß immer nicht genau, ist es Bernd oder Björn? Also ich glaube, es ist Bernd Schickelgruber, ich bin mir nicht so ganz genau sicher. Ist auf jeden Fall der Nachfolgetitel. Das passiert auch nicht so oft, aber von einem Spiel, das sehr alt ist, der ursprüngliche Titel war nämlich sogar tatsächlich der erste Eintrag bei Boardgame Geek damals. Weißt du denn, welches Spiel der allererste Spieleeintrag bei Boardgame Geek gewesen ist?
Nee, das weiß ich tatsächlich nicht.
Ha, siehst du mal, noch was für die Hörenden auch. Das war damals Die Macher, Hans im Glück und Spielworks und so weiter. Das ist
eine neue Auflage von Spielworks wieder.
Ja, quasi. Also sie haben es ein bisschen versucht zu updaten. Jetzt eben, wie gesagt, ich glaube, er heißt Bernd Schickelgruber, der das jetzt versucht hat. Sie haben es jetzt genannt Die Kaputtmacher. Und es gibt selten halt Spiele, die dann so aktuellen Bezug haben oder auch vielleicht so ein bisschen versuchen, was abzubilden. Aber wie gesagt, No Sense During a Play, die haben das jetzt hier mal versucht. Und das ist ein sehr komplexes Spiel. Wir können jetzt gar nicht alle Details irgendwie abdecken, würde ich mal sagen. Das wäre dann ein bisschen langweilig. Aber es versucht, viele bekannte Mechanismen ins Gegenteil zu verkehren. Und daraus kann man dann tatsächlich ein bisschen den Spaß ziehen. Mich würde dann gleich mal interessieren, welche Rolle in dem Spiel du lieber spielst. Denn wir haben zwei verschiedene Fraktionen, wenn man so will. Die einen spielen die Kaputtmacher und die anderen spielen dann halt eben die, die dagegen sind, das, was kaputt gemacht wird. Die Kaputtmacher, die versuchen jetzt eben genau Regeln oder Spielmechanik, wie soll man sagen, Intuition kaputt zu machen. Vielleicht heißt das Spiel aus deswegen so. Also zum Beispiel kennst du ja normalerweise Engine Building. Das heißt, du versuchst so nach und nach über Mechanismen dir was aufzubauen, was immer besser funktioniert. Ja, die Kaputtmacher, die versuchen tatsächlich durch irgendwelche Karten, die sie dann reinspielen oder man kann dann auch Anträge stellen oder so, die versuchen die ganze Zeit die Engine, die eigentlich ganz gut läuft, kaputt zu machen. Also deren Ziel ist einfach nur kaputt machen. Dann musst du versuchen, Versprechungen zu machen, die du überhaupt gar nicht einhalten kannst. Also du musst einfach wirklich wüst irgendwas behaupten, wo alle eigentlich schon wissen, das entspricht komplett oder widerspricht komplett jeden Fakten und ist gegen jede Lebenserfahrung. Ist aber egal, du musst es trotzdem versprechen, wenn du dann durchkommst mit deinen Versprechungen, die du da machst, dann kannst du als Kaputtmacher dieses Spiel leider dann auch gewinnen. Oder es ist ein Assoziationsspiel zum Teil auch, wenn du bestimmte Begriffe benutzt. Also wir kennen ja alle Dixit oder so. Du versuchst dann rauszufinden, was ist gemeint gewesen. Na, hier musst du halt eben genau mal andersrum denken. Wenn jemand dann zum Beispiel, nehmen wir mal einen Ring mit dem Finger macht, dann ist das halt vielleicht nicht das Taucherzeichen, obwohl das die andere Person so behauptet, sondern steht vielleicht für irgendwas anderes. Oder du benutzt irgendwelche Begriffe und dann bist du vielleicht doch nur auf dem Zettel ausgerutscht. Aber das müssen die anderen halt auch erstmal mitkriegen. Dann kannst du auch, es gibt einen Deckbaumechanismus, du kannst dann in dieses Deck quasi auch Karten reinspielen. Also es ist quasi auch andersrum. Du versuchst ja sonst bei einem Deckbau immer die schlechten Karten rauszuhauen. Ja, als in der Kaputtmacher-Fraktion versuchst du tatsächlich in das Deck der anderen die ganze Zeit Karten reinzuspielen, die das halt einfach schwieriger und schlecht machen. Und das Witzige ist, du musst einfach selber gar kein Spielziel erreichen, sondern nur schauen, dass du halt den anderen möglichst viel kaputt machst. Und dann hast du als die Kaputtmacher die Fraktion gewonnen. Für die anderen ist es halt gefühlt vom Balancing her ein bisschen ungleich schwieriger, weil die natürlich versuchen müssen, nicht einfach nur irgendwas zu versprechen oder irgendwelche Methoden vielleicht auch zu benutzen, die unschön sind, sondern die versuchen das irgendwie redlich oder mit Argumenten dann quasi auf den Karten, die sie zum Beispiel ausspielen, dann durchzusetzen, was sie erreichen wollen für die Spielziele. Das ist dann aber ja manchmal halt mühsamer. Da wird mich dann auch gleich mal interessieren, welche Rolle du lieber magst. Interessant ist, steht auf der Packung gar nicht drauf, aber auf die Idee hätten wir eigentlich auch mal kommen können. In Amerika, also die englische Version, die soll anscheinend rauskommen als Unsecret Hitler. Das ist dann wahrscheinlich besser als die Kaputtmacher. Ich bin mal gespannt, ob das dann in Amerika auch irgendwie ankommt, aber hier ja irgendwie gerade leider ein aktuelles Spiel, dass wir hier versuchen nachzuvollziehen, wie funktioniert das so, wenn man die Kaputtmacher mit dabei hat im Spiel.
Ja, ich finde das ein klasse Titel. Ich glaube tatsächlich auch, dass es viel leichter ist, für die Kaputtmacher das Spiel zu gewinnen. Und für diejenigen, die eben konstruktiv arbeiten wollen, ist es viel, viel schwieriger. Mir macht das Kaputtmachen natürlich total viel Spaß, weil es so schön destruktiv ist. Also da kommt das, es bringt das Böseste in mir raus. Es steht ja auch so ein bisschen, nehmt euch ein Fläschchen Wein, ein Kabinett, da steht ja auch bewusst drin, ein Kabinett ist ja ein Wein, bei dem Rauben weniger Zeit haben zum Reifen und insofern auch hier wieder ein Beispiel für Unreife, was mir dann tatsächlich gut gefallen hat. Die Charaktere, die sind natürlich lustig. Da gibt's einmal Thomas Unfrei, Patrick Schniedel, dann gibt's die Reiche, die einfach nur Kohle hat, mehr Kohle will und alles kaputt macht, auch wenn es unvernünftig ist. Dann gibt's Larry Klingenaxt, Dorothea Bärendienst. Also da gibt's ja wirklich großartige Charaktere. Ja, ich nehme immer die Reiche, weil die es tatsächlich mit am einfachsten hat. Die muss einfach nur kaputt machen, was alle über Jahre aufgebaut haben. Und zwar bar jeder Ahnung. Es gibt ja so eine Ahnungsleiste, die startet schon mit sehr wenig und hat tatsächlich die einzige Aufgabe, sozusagen Punkte zu sammeln für die Lobbyfirmen, für die sie mal tätig war oder für als Lobbyistin sozusagen. Und da sind, finde ich, sehr klasse Sachen drin. Oder Thomas Unfrei, da gibt es so einen Wertredeanteil. Und bei dem geht es wirklich nur darum, diesen Redeanteil möglichst hoch zu halten, dabei aber möglichst wenig auszusagen und möglichst wenig Konkretes auch zu sagen. Und so haben die ja alle individuelle Ziele und müssen dann versuchen, möglichst weit ihre Karten auszuspielen und dann eben diese Werte auch zu toppen. Und das ist, ja, im Kern gibt es ja so Push-Your-Luck-Elemente, aber die Kaputtmacher, die haben halt gehen viel weniger Risiko beim Ausspielen ihrer Karten, weil die meisten Karten gelingen halt immer. Und erst wenn dann wirklich mal, da gibt es so Störsymbole, das heißt halt, das Argument verfängt nicht. Und dann gibt es so Interventionskarten von den anderen, die man da reinspielen kann. Da gibt es ja dann Sandra May-Bohle, die dann eben so Karten reinspielen kann und so und sagen kann, ich glaube Ihnen das nicht, ja, oder Markus Pflanz. Also da gibt es dann eben so Kontrakarten, aber die sind oft viel zu harmlos und gehen dann leider sehr am Thema vorbei.
Das waren diese Fliegenschisskarten, glaube ich, ne?
Bitte?
Das waren diese Fliegenschisskarten, glaube ich, oder?
Ja, genau, diese Fliegenschisskarten. Und deswegen, die Kaputtmacher ist, glaube ich, auch ein Spiel, was du, wenn du die Konstruktiven spielen möchtest, dann musst du wirklich schon ein gutes Kartenglück haben und auch die Karten in einer guten, richtigen Reihenfolge spielen, sonst wirst du da einfach platt gemacht, weil die anderen viel mehr Züge haben, viel mehr Aktionen haben. Aber ich finde es an der Stelle genau zu sehen, auch wie politische Systeme und politische Meinungsbildung funktioniert. Insofern ist das wieder ein sensationeller Titel, wie ich finde, der uns viel zeigt und viel einen Spiegel vor die Nase hält über das, was man leisten könnte, wenn man doch nicht dauernd mit so destruktiven Leuten zusammenarbeiten müsste.
Das Interessante ist bei mir, also es ist ja meistens so, ich mag ein Spiel halt oder ich mag es irgendwie nicht, aber es ist selten, dass innerhalb eines Spiels eine Fraktion dann irgendwie doch so raussticht und ich spiele normalerweise grün, deswegen ist das ganz gut für mich, aber blau, da gibt es auch die blaue Fraktion. Ey, wenn ich die spielen muss, dann würde ich, glaube ich, tatsächlich lieber verzichten. Da kriege ich nämlich wirklich durchgehend Brechreiz. Da wird mir einfach schlecht, wenn ich das spielen muss. Deswegen, du kannst sie leider nicht rauslassen. Das ist das Problem. Also du musst immer alle Fraktionen irgendwie drin haben. Die würde ich aber am liebsten, wie gesagt, als erstes rausschmeißen. Weil also da musst du ja wirklich komplett deine eigenen Ideale verraten. Also da darfst du ja gar keine eigene Meinung haben oder musst dich halt ständig verbiegen. Oder wie gesagt, musst mit irgendwelchen 100 Jahre alten Ressentiments dann irgendwie um die Ecke kommen, um deine Ziele da irgendwie durchzusetzen. Und wenn du dann auch noch gefragt wirst, nachdem du vorher gesagt hast, ja, Deutschland steht für Kultur und Gedichte, was ist ihr Lieblingsgedicht, dann fällt dir nichts ein. Das schürt dann auch peinliche Momente irgendwie, wo alle nur sich fremdschämen und sich denken, das ist nicht euer Ernst. Die Rolle will ich eigentlich irgendwie nicht nochmal spielen. Aber ansonsten, ja, die Kaputtmacher als Konzept bin ich wirklich total interessiert. Oder finde ich interessant, so muss ich sagen. Und wie gesagt, bin gespannt, wie das dann in Amerika als Unsecret Hitler sich dann vielleicht durchsetzen will, wenn man da eigentlich nicht so den Bezug zur deutschen Politik irgendwie vielleicht auch hat. Trotzdem gespannt. Ich weiß jetzt gar nicht, weißt du, ist es Björn oder ist es Bernd Schickelgruber? Ich vergesse es immer.
Ich glaube, es ist Bernd Schickelgruber, aber vielleicht auch Björn. Also ich komme auch permanent durcheinander. Sorry, Herr Schickelgruber. Ich glaube Bernd.
Ja, ist aber auch ein ziemlicher Knilch. Ich glaube, den muss man sich nicht merken. Ziemlich leider hohle Witzfigur. Aber das Spiel hier hat er auf jeden Fall auf die Reihe gekriegt. Das war es zumindest von mir zu Die Kaputtmacher.
Ja, dann kommen wir schon zum letzten Spiel heute. Und da habe ich in Nürnberg tatsächlich erst an einen April-Scherz gedacht und dann habe ich gemerkt, es ist gar keiner. Denn ich war am Stand von BlackRock Games. Da gibt es ja immer die Red Night, das ist so die blaue Stunde oder so, heißt das auf anderen Messen. Also wenn so der Messetag sich dem Ende neigt, ich glaube, das ist immer Donnerstag oder Freitag in Nürnberg, wo man dann eben abends nochmal bei den Verlagen vorbeigeht und da gibt es hier nochmal ein Getränk und dann gibt es nochmal ein paar Häppchen oder so und dann kommt man ins Gespräch und kann ein bisschen netzwerken. Und ich stand mit dem Stefan Zerlik und dem Willi Weber gerade am Schmidt-Spiele-Stand in Nürnberg und dann kamen ein paar nette Leute von Ravensburger vorbei, also der Valentin Köberlein zum Beispiel und Helena Burkhardt. Und dann kam man so ins Gespräch und haben gesagt, komm, wir laufen noch mal ein bisschen rum. Und Elena wusste dann zu berichten, dass es bei BlackRock Games immer ausgezeichneten Rotwein und leckeren Käse gab. Und dann sind wir also da noch mal hin. Und da hatten die am Stand ein Produkt. Und ich dachte erst, das haben die doch gebastelt für die Messe. Bis sie mir verraten haben, nee, das wird jetzt tatsächlich produziert und auch in Deutschland oder in Deutsch sozusagen erscheinen. Und das ist eine schöne Koproduktion gewesen. Also auf Englisch heißt es Carla Cat. Kennst du vielleicht? Oder Catch a Mouse? Das ist die deutsche Variante, ist Spitz, pass auf.
Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, ich kenne vielleicht Carla Pussy, aber...
Nein, Carla Cat. Carla Cat oder Catch a Mouse ist die deutsche, da ist der deutsche Titel Spitz, pass auf. Das ist ja von Schmidt-Spiele in den 40ern erschienen. Und die haben das tatsächlich am BlackRock Stand gehabt, hatten da einen richtig coolen Tisch sich gefertigt, und zwar einen Tisch von Ratskellers. Das ist ja so ein Produzent für Brettspielmöbel. Und die haben da eben diese Produktion gemacht. Und ich glaube, die Ursprungsidee war, das als Messe, weiß ich nicht, so ein Eyecatcher am Messestand einzusetzen. Aber jetzt geht's tatsächlich in Serie oder wird häufiger produziert. Die hatten so einen Stehtisch da stehen und in dem Stehtisch waren rundrum so Löcher gebohrt und durch die Löcher waren doch sehr stabile Kordeln gefädelt und am Ende dieser Kordel war dann halt eben so ein kleines Spielsteinchen, wie man das halt von Spitzpass aufkennt, der in der Mitte stand, und dann konntest du halt würfeln und jemand mit dem Würfelbecher musste halt diese Figuren sammeln. Also wenn du dann halt einen Pasch würfelst oder eine 7, dann konntest du halt in der Mitte mit deinem Becher versuchen, die anderen zu fangen. Und die anderen haben versucht, eben diese Schnur wegzuziehen. Und die ist dann eben in so einer Kuhle am Tisch im eigenen Bereich gelandet, dass das eben nicht durch die Gegend schleudert und man irgendwie andere Leute trifft oder so. Und das ist eigentlich schon erstmal das ganze Spiel. So Spitzpass auf, halt nur am Stehtisch und dann eingearbeitet mit so einer Kordel und so Löchern und so einer Aufbewahrungskuhle, wo dann diese Spielsteinchen reinfallen. Jetzt wäre aber ja nicht Ratskellers und BlackRock Games nicht BlackRock Games, wenn sie das nicht auch in einer sensationellen Variante rausbringen. Also erstmal haben sie sich überlegt, wie können wir Spitzpass auf noch besser ausgestalten. Also erstmal diese Spielerkuhlen, die sie da so eingelassen haben, die sind so leicht abfallend. Dadurch hast du eine ganz andere Zugdynamik, als wenn du das so aus dem Arm nach oben ziehen musst. Das gleitet also viel leichter nach unten, hat also eine Turnierschliff-Variante, wie sie es genannt haben. Dazu hast du eben dieses Schnursystem. Das sind sehr hochwertige geflochtene Kordeln. Das ist nicht so ein Billigfaden. Und es sind magnetisch austauschbare Spielsteine, die dann vorne befestigt werden mit so einem kleinen Haken und einem Magnet, sodass sich jeder seine Lieblingsfigur aussuchen kann. Und jetzt haben sie eben, und das fand ich sensationell, eine ganz coole, ein Tuning-System für die Schnüre und diese Spielsteine. Denn je nachdem, wie geschickt du bist, kannst du eben über kleine Drehregler den Widerstand der Schnur beeinflussen. Also wenn du sehr fortgeschritten bist, kannst du den ein bisschen höher schrauben, sodass du die Schnur kräftiger ziehen musst. Und durch diesen Widerstand kann man die eben langsamer da rausziehen. Oder die Zuglänge, also wenn du eine längere Schnur hast, musst du viel schneller, viel früher reagieren, als wenn die Schnur ein bisschen kürzer ist. Das fand ich irgendwie einen coolen Twist in der ganzen Geschichte. Dann über diese magnetischen Spielsteine kannst du ja leichtere oder schwerere Gewichte vorne dranbringen oder Spielsteine unterschiedlicher Gewichte. Auch hier, wenn du sehr geübt bist in dem Spiel, kannst du halt ein bisschen was Schwereres nehmen und wenn du das dann mit diesem Schnur-Tuning-System kombinierst, dann ist das durchaus anstrengend und dann musst du schon richtig gut bei diesem Spiel ziehen können. Also das fand ich erstmal cool, so Spitzpass auf, ein bisschen schwieriger. Also es ist natürlich klare Mechanik, aber ein bisschen schwieriger. So, und dann haben sie diese Würfelbecher mitgeliefert. Und anders als in der klassischen Spitzpass-auf-Variante kriegt jetzt jeder einen Würfelbecher in die Hand. Also beim klassischen Spitzpass-auf ziehen ja alle und die Person, die gerade gewürfelt hat, fängt. Jetzt kann man aber eben auch sagen, mit der einen Hand ziehst du deine Schnur, mit der anderen kannst du versuchen, jetzt noch andere zu fangen und darüber auch noch Punkte zu bekommen, sodass halt alle gleichzeitig versuchen zu fangen. Naja, und jetzt wären BlackRock Games und Ratskeller nicht BlackRock Games und Ratskeller, wenn die nicht das auch noch bei Kickstarter natürlich entsprechend aufgepimpt haben. Also, sie haben eine Möglichkeit in der Deluxe-Variante mit einem Heizpilz-Zentralmodul. Da ist dann so ein Heizpilz-Modul integriert. Das ist dann in der Tischmitte, was es schwieriger macht, weil du dann eben so einen Ring außenrum um den Heizpilz gestalten musst, wo du dann deine Figuren drauf hast. Also das ist dann schon fast nicht mehr spielbar, weil da musst du einmal um diesen Heizpilz-Modul drumherum greifen, um die anderen zu schnappen. Ist aber ganz cool. Die Flamme reagiert auf Spielaktionen. Also je nachdem, wie viele gefangen werden, misst das die Tischplatte. Und dann hat die halt die Flamme in diesem Heizpilzmodul eine andere Farbe. Dann gibt's unten so ein Getränkemanagementsystem mit drin. Eine umlaufende Getränkeablage, eingelassene Halter für Bierkrüge, für Weingläser, mit so einem Anti-Verschütt-Design, mit so einer Gummibeschichtung. Das finde ich ganz cool. Dann haben sie so einen stabilen Mittelstab, in dem du einen Sonnenschirm mit reinnehmen kannst. Ist also kompatibel. Du kannst auch dein eigenes Branding machen, wenn du das willst. Also da sind wirklich coole Dinge. Mein Highlight war die LED-Unterbodenbeleuchtung, dass du je nach Spielsituation dann auch siehst, rot, wenn du gescheitert bist, grün, wenn du Treffer hast, blau, um ein bisschen Verwirrung zu stiften. Dann diese magnetische Zielmulde, wo dann dein Spielstein so ganz sauber reinsnappt, wenn du den hast. Also das finde ich schon wirklich geil. Dann haben sie dieses Leaning-System mit so einer gepolsterten Anlehnkante rundherum. Wenn du mal länger spielst, finde ich total stark. Und unten im Tischfuß hast du die Möglichkeit, ein Kühlfach mit dazu zu buchen. Also das ist schon ganz cool. Dann gibt's eine begleitete Companion-App mit einem Turniermodus, mit Soundeffekten, mit unterschiedlichen Challenges. Im Turnierzubehör gibt's Gravurplatten für die Sieger, die man dann selber so gestalten kann. Austauschbare Tischlogos, Profi-Schnüre nochmal mit einer anderen Beschichtung. Und dann ganz unterschiedliche verschiedene Spielregeln. Also beim Auspacken habe ich gedacht, wow, wir haben irgendwie keinen Tisch aufgebaut, sondern wir haben hier ein Möbelstück montiert. Das fand ich schon spektakulär. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich gerade ein Spiel bespreche oder ob ich ein Möbelstück bespreche. Es ist sehr, sehr eng beieinander. Aber ja, auch der Turniermodus, den haben wir dann gespielt, den finde ich wirklich total cool. Der Wiesenmodus ist stark, der hat mir gut gefallen. Also da steckt mehr drin, als ich dachte, und war sehr begeistert, und ich habe mir das Ding natürlich jetzt auch bestellt für die Sommersaison und freue mich. Jetzt habt ihr ja einen großen Garten und ich weiß, bei dir steht das Ding auch schon längst parat. Wie gefällt dir denn Catch a Cat sozusagen, Color Cat, das Spitzpass-Aufspiel auf dem großen Biertisch oder Stehtisch?
Ja, ich muss jetzt hier erstmal was gestehen tatsächlich. Du hattest ja schon ein paar Mal Gäste, die vielleicht auch außerhalb der Brettspielszene, also außerhalb der bekannten Szene schon was erreicht haben, wie zum Beispiel ja auch eben den Ralf, der, also Querfurt, der schon mal ja was Weltmeister, glaube ich, bei Tichu gewesen ist.
Und bei Carcassonne.
Ja, genau. Also manchmal macht man ja so Sachen nebenbei und die anderen kriegen es gar nicht mit. Und ich muss gestehen, das ist ja ein Spiel meiner Kindheit. Ich bin schon seit ich 5 oder 6 bin oder sowas, bin ich Mitglied in der SPAC. Das ist die Spitzpass-Auf-Gilde. Und ich bin da auch letztes Jahr, das ist auch ein jährliches Event tatsächlich, ich war letztes Jahr wieder auf der Spam. Ich weiß nicht, ob du die Spam kennst, das ist die
Spitzpass-Auf-Meisterschaft.
Spitzpass-Auf-Meisterschaft, genau. Und auf der Spam, da haben wir letztes Jahr nämlich schon, wir alten Hasen, halt lang diskutiert, also es müsste jetzt irgendwie auf dem Technischen mal irgendwie was passieren, weil dann doch auch immer wieder Sachen passieren, wo dann der Schiedsrichter eingreifen muss und so. Und ich finde das einfach wahnsinnig cool, dass sie jetzt diese ganzen Sachen wie eben Magnetführung und dann diese Turnierschräge und also es sind, ich habe das Gefühl, sie haben wirklich ziemlich viel Kritikpunkte, die SPAC da aufgebracht hat, haben sie wirklich versucht, hier umzusetzen. Und deswegen natürlich ganz tief empfundene Liebe. Und ich spiele das Spiel hoch und runter. Allein schon dieser Nervenkitzel, haut er mir jetzt gleich wieder die Hand halb ab oder nicht, wenn er mit dem Becher da auf den Tisch haut oder so. Ja, das finde ich einfach sehr spannend. Ich mochte jetzt genau, es ist witzig, dass du das so angesprochen hast, ich mochte jetzt genau nicht diese Unterbodenbeleuchtung, weil ich das Gefühl habe, es holt mich so irgendwie aus dem Tunnel raus. Also es reißt mich dann schon weg vom Spielbrett, wenn dann unter mir die ganze Zeit noch irgendwas so wabert oder funkelt oder sowas. Nee, ich muss schon wirklich mich auf die Aufgabe konzentrieren, damit ich halt zack, wenn der Würfel dann die entsprechende Farbe zeigt, halt reagieren kann. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, seit mehr als 30 Jahren eben Mitglied in der SPAC und eigentlich jedes Jahr auf der Spam. Und deswegen freue ich mich schon darauf, nächstes Jahr vielleicht mit den neuen Tischen anzutreten. Ich hoffe, Sie können das Versprechen einlösen.
Ja, ich fand's total spannend. Wir haben uns ja vorletztes Wochenende auch bei dir getroffen und hatten eigentlich so einen klassischen Spieleabend mit noch ein paar Titeln, die du jetzt spielen darfst, weil Ende März naht und du sagst, okay, wir müssen für die Jury noch ein paar Sachen hier spielen und testen. Da hatten wir irgendwie uns verabredet. Du hast noch 2 Freunde eingeladen und gesagt, komm zum Auftakt. Spielen wir jetzt noch eine kleine Runde Spitzpass auf, um so ein bisschen irgendwie reinzukommen oder so. Und dann können wir, glaube ich, gestehen, wir haben 2,5 Stunden nichts anderes gespielt und sind dann, nachdem wir nur Spitzpass aufgespielt haben den ganzen Abend, dann irgendwann ermattet ins Bett gesunken, aber doch sehr glücklich. Und wir hatten ein sehr spannendes und, wie ich finde, spitz auf Knopf stehendes Turnier. Und da mussten halt die anderen Spiele, die wir hier rumstehen hatten, auch einfach mal warten, weil manchmal muss man einfach auch dem Zeitgeist oder dem Ausdruck eines Kindheitsgefühls mal ein bisschen Raum geben. Das finde ich eben auch schön, dass du dir dann so kurz vor Jahrgangsende nochmal da einen Abend für frei nimmst, um dann Spitzpass aufzuspielen.
Ja, total. Also es ist wirklich einer dieser Titel wie Strike oder irgendwie sowas. Da kann man sich dann, oder Hits da kann man sich mal schnell drin verlieren. Und auf einmal hat man es nicht aufgepasst, dann war man den ganzen Abend spitz. Ja.
Man muss aufpassen, es gibt auch Trinkspielvarianten, die sind dann natürlich nicht empfohlen im Familien- oder Kinderbereich oder so. Aber ja, da gibt es diese Wiesenregeln, ne? Wenn jemand trifft, muss der andere trinken, den ich erwischt habe. Bei einem Fehlversuch muss der Spieler doppelt trinken und so. Wir haben das mit Orangensaft und mit Kamillentee gemacht, um das Gefühl mal zu simulieren, aber natürlich nicht mit Alkohol, klar.
Siehst du, ich habe mir in Nürnberg die Promo noch mitgenommen, die hast du anscheinend nicht gesehen oder liegen lassen. Ich habe die Aperol Spritzpass auf hier noch zu Hause.
Nee, die ist mir tatsächlich entgangen, die habe ich nicht mitbekommen. Die muss ich dann nochmal nachfordern. Siehst du? Da muss ich der Lauri oder wie sie heißt von BlackRock Games nochmal schreiben. Ja, das fand ich auf jeden Fall eine schöne Variante. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Folge angelangt, haben 6 Titel miteinander besprochen. Einmal Brecht hat der Nico mitgebracht, ich hatte Exit, das Spiel raus aus der Friendzone. Nico hat dann darüber gesprochen, Kinderzimmer aufräumen, The Game. Ich habe Avatar, Aufbruch nach Pandora, das große Legacy von Fantasy Flight Games, übrigens das erste Legacy-Spiel. Dann Die Kaputtmacher von dir und dann hatte ich am Schluss noch Color Cat oder Spitzpass auf, mit dem großen Stehtisch und damit doch wieder 6 sehr aufregende Titel. Wir hoffen, du hattest beim Zuhören genauso viel Spaß wie wir beim Spielen. Wir wünschen dir jetzt heute erstmal einen schönen 1. April. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Und das letzte Wort hat natürlich auch heute wieder mein Gast, Nico Wagner.
Fort.